Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid hier genau richtig, denn ihr seid im Buddy Talk Podcast. Und heute werden der Mika Not, der es immer noch nicht in den Flieger geschafft hat, der immer noch nicht im Warm trainiert und genauso wie wir alle hier im Schneechaos seine Runden zieht. Und ich, Daniels Frommhold, eure Host. Und wir haben mit Nico Mann einen Gast mit am Start, den ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Nico war das ein oder andere Mal schon bei uns mit am Start und wir haben uns gedacht, jetzt nach der 2025er Saison als PTO-Athlet ihn nochmal dazu zu holen, um zu hören, wie es ja im letzten Jahr gelaufen ist und was er sich für 2026 vorgenommen hat. Aber bevor ich hier viel zu viel vorwegnehme, bleibt dran, hört, was Nico zu sagen hat. Ich sag euch noch kurz, wer unser Presenter ist und dann geht's auch schon direkt in die neue Episode. Ja, und unser heutiger Presenter ist wie so häufig und auch seit der ersten Minute Koro. Wie ihr alle wisst, Koro ist euer Breakfast-Lieferant. Koro unterstützt euch dabei, eure Energie aufzuladen und natürlich nach der getanen Arbeit vor den Trainingssessions euch gesund und ausgewogen zu ernähren. Jetzt, und wir sind im Februar, da wissen wir natürlich, da steht Valentinstag an. Da gibt es natürlich auch nichts Schöneres, als seinen Liebsten ein Geschenk zu bereiten. Und was wäre es denn mal mit einem Gutschein von Koro oder die ein oder anderen Koro-Produkte weiterzugeben, weiterzuempfehlen oder zu verschenken? Insbesondere würde sich da aus meiner Sicht in diesem Monat anbieten. Alles, was die Frühstücke angeht, die Granola, die Nussmuse, Porridge, Granola. Wie ihr wisst, wer gut gefüllt in den Tag startet, der hat auch mehr davon. Und weil es ja zu einem guten Müsli einfach mit dazugehört, ist es auch wichtig, Toppings da drauf zu packen. Und genau, Valentinstag, was wäre nicht passender, als da Trockenfrüchte zu nehmen. In der Farbe Rot, ich würde einfach mal Erdbeeren empfehlen. Aber bevor ich euch zu viel empfehle, schaut doch selber mal nach auf der Webseite von Koro und mit dem Code BuddyTalk könnt ihr auch 5% sparen. Hey Nico, echt cool, dass du wieder bei uns zu Gast bist im BuddyTalk. Ich glaube, du warst ja schon das ein oder andere Mal dabei. Sag doch mal, hol mal die Leute ab. Wie geht's dir gerade? Du bist in Freiburg, weiß ich, kann ich schon mal vorwegnehmen, aber gib doch mal ein Update. Lebst du noch?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ich war tatsächlich schon ein paar Mal dabei, aber nee, freut mich immer wieder. Und ja, mir geht's gut soweit. In Freiburg läuft alles, steht noch alles so, wie du es damals verlassen hast. Und alles eigentlich ganz gut. Ich bin happy.
Obwohl, es gibt doch jetzt zwei Lager hier irgendwie. Team Rieselfeld und Team Dreisamtal oder wie nennen die Boys sich?
Es gibt den Littenweiler Squad, gerade so Henry, Lasse und alle, die halt eher in der Ecke von Freiburg wohnen. Und dann ja, gab es bis Anfang des Jahres oder Anfang oder Ende letzten Jahres noch natürlich die Rieselfeld-Gruppe mit Maurice und mir. Die gibt es jetzt leider nicht mehr so richtig. Ansonsten gibt es noch den Haslach Running Club. Da ist so Erik, Arne, die ganzen Chaoten sind da drin.
Also es ist schon, haben sich Grüppchen gebildet.
Ja gut, ich meine, es ist ja nicht mehr so wie irgendwie zu meinen Anfängen in Freiburg, wo halt wirklich jede Session am Olympiastützpunkt gestartet wird, auch Laufen, Radfahren vor allem. Deswegen ja, trifft man sich halt zum Beispiel sonntags selbstständig zum Laufen. Und da ist ja dann irgendwie logisch, dass die Leute, die so halbwegs nah beieinander wohnen, ich glaube bei Arne und Jan Scheffold zum Beispiel sind es nur 50 Meter, dass da sich so ein, zwei Krüppchen bilden. Wobei, ja, wie gesagt, meine Gruppe ist leider nur noch eine Ein-Mann-Truppe.
Ja, vielleicht um das ein bisschen aufzuklären, also Rieselfeld und wo war das? Littenweiler ist quasi fast 30 Minuten mit dem Auto unter, also so, ja, ich sag mal mit Rush Hour 30 Minuten, also man kann gut und gerne schon Zeit verbringen, um von der einen Squad zur anderen zu kommen. Dementsprechend ist es halt auch logistisch nicht ganz so einfach, das so unterzubringen. Also es ist jetzt weniger, also es ist dann doch auch eher wahrscheinlich örtlich begründet, wie dann irgendwie die Personen, die in einzelnen Stadtteilen irgendwie wohnen. Ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig, dass man das irgendwie dann auch mitnimmt. Ich fange mal direkt an mit so einem Opener. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Vor 2-3 Tagen kam die Information, dass zukünftig alle großen Events mit der 20-Meter-Regel ausgestattet werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein erster Take war dazu, ey krass, wie viele Pressemitteilungen in den letzten 12 Monaten hat es eigentlich gegeben, wo Race Ranger 20 Meter, da 20 Meter hier, da 12 Meter. Ich habe also mein erster Gedanke war dazu, ach krass. Ist das noch gar nicht eingeführt? Sag mal, Jungs, was war so euer erster Gedanke dazu? Also ich meine, dass das jetzt zwangsläufig der richtige Weg ist, ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren, aber irgendwie manchmal, wenn man nicht so total drin ist und dann auch durch die verschiedenen Regelungen in den verschiedenen Formaten kommt man da wirklich durcheinander und irgendwie hat sich das so angefühlt wie so, also war das jetzt eine krasse News, aber so nochmal ein zweites, drittes Mal drüber nachgedacht, ist es ja schon eigentlich auch ein Ding, was einiges verändern kann.
Ja, voll. Ja, für mich, ja, wie du schon sagst, war es jetzt eigentlich nur ein bisschen eine Frage der Zeit. Ich meine, Ironman hat ja im Dezember oder so da diesen Test in der Wüste gemacht, irgendwo in Tucson. Wo ich mich auch ehrlich gesagt, wo ich auch sagen muss, so, yo, das hätte man sich auch sparen können. Also das kann man ja auch so einfach ausrechnen, die ganzen Daten.
Ja, oder aber gut, Test, dann. Wurde der Test nicht schon vor 5 Jahren gemacht? So?
Ja, im Sommer irgendwie auch schon. Im Sommer und jetzt nochmal und jetzt ja relativ groß, irgendwie mit Lionel und so. Ja, wie gesagt, dann haben die halt ihre eigenen Daten, hätte man auch, glaube ich, relativ easy mal ausrechnen können. Aber gut, trotzdem halt auf jeden Fall ja trotzdem cool, dass sie da so rein investieren. Glaube ich, ist ein guter Schritt. Und ich meine, für Nico und mich, ich überlege gerade, dein letztes Nicht-T100-Rennen war auch Zell am See letztes Jahr oder vorletztes Jahr jetzt ja schon, oder?
Ja, 2024,
ja.
Ne?
Ja. Also ja, ich bin's gar nicht mehr so gewöhnt, irgendwie auf 12 Meter dann zu fahren.
Ja, ist bei mir genauso. Da hatten wir aber, meine ich, Race Ranger. Und ja. Da hatte ich davor, habe ich Singapur und San Francisco gemacht. Und da war ich noch genau auf diesem Zubringerstück bis zum Fuß vom Berg. Das waren so 20, 25 Kilometer irgendwie auf so einer relativ großen Straße. Und da mit Race Ranger, das mal den blauen Bereich gefahren ist. Und das war einfach so, das war so krass nah wieder. Obwohl ich da ja nur 2 Rennen davor hatte.
Ich finde, bei den 12 Metern finde ich vor allem mit Race Ranger, dass es eigentlich. Also ich habe mich da immer getraut, noch näher ranzufahren. Also bei mir ging es eigentlich immer eher so rum.
Ja, also gerade wenn man es nicht gewöhnt war, war man echt erschrocken, wie nah das nun war. Ja, genau. Und ja, der Race Ranger, also ohne Race Ranger hätte ich wahrscheinlich mehr Abstand gehalten, weil es sich einfach falsch angefühlt hat, so nah dran zu sein. Aber es waren halt noch 13 Meter anscheinend. Und von daher, ich meine, jetzt dieses Jahr, wie gesagt, nur T100 gemacht. Von da ist jetzt für uns beide jetzt keine große Umstellung, aber trotzdem, glaube ich, ein guter und richtiger Schritt, ne?
Ja, finde ich auch. Also, ich auch mit der ganzen Dichte in den Feldern mittlerweile, vor allem in der Pro Series auch, wie man es jetzt letztes Jahr dann jetzt schon gesehen hat, da war es einfach irgendwie an der Zeit, jetzt was zu ändern, finde ich. Und ich denke, das ist jetzt genau der richtige Schritt zum genau richtigen Zeitpunkt.
Ja, und gerade so Thema Ironman. Ich meine, letztes Jahr in Zelda war es eng beim Losfahren, aber ich meine, ein Argument dagegen war ja noch so ein bisschen so die ersten Meter auf dem Rad, dass es da einfach super, super chaotisch ist und super schwierig, das zu sortieren. Und es stimmt auch auf jeden Fall, weil ich meine, bei T100 sind wir nur 20 Männer oder Frauen halt am Start. Und ja, bei der Ironman halt eher 70, 80. Und gut, da ist die Leistungsdichte nicht so eng, aber trotzdem kommen wir nochmal deutlich mehr gleichzeitig aus dem Wasser. Aber was mir letztes Jahr in Zell aufgefallen ist, auch wie so als Kontrast zu den T100-Rennen, wie viel länger da einfach die Wechselzonen sind. Also bei T100 haben wir wirklich fast wie bei den ITU-Rennen einfach eine super kurze Wechselzone, weil nur wir da halt starten. Während bei Ironman muss man ja noch durch die ganzen Age-Group-Reihen und sowas durchrennen. Und allein dadurch sortiert sich das Ganze schon viel mehr vor. Und von daher glaube ich jetzt, dass, okay, wenn auf dem Papier kommen vielleicht statt 13 Leute, kommen jetzt 35 Leute gleichzeitig aus dem Wasser. Aber durch diese lange Wechselzone entzerrt sich schon so, dass dann vielleicht nur 20, 22 vielleicht gleichzeitig aufsteigen. Also jetzt nicht dreimal so viele, sondern eher anderthalb bis zweimal so viele. Das ist so mein Bauchgefühl. Ich meine, man wird sehen, wie sich es dann entwickelt. Aber nee, ich sehe da echt die Vorteile ganz klar überwiegen.
Ja, aber wenn man jetzt mal so...
Also der, die Athletenanzahl wird aber nicht verändert. Also ich weiß gar nicht. Bei der Ironman Tour. Ich überlege jetzt gerade, was war jetzt letztes Jahr immer? War das fest irgendwie diese 60, 70 Leute oder war das auch nochmal abhängig von den einzelnen Events, wann die Startliste zugemacht haben? Also die haben ja irgendwann die Startlisten zugemacht, aber gab es da eine gewisse Anzahl an Personen, die da starten dürfen oder wurde es so ein bisschen in Anführungszeichen willkürlich entschieden?
Ich glaube, das hing eher von den Events. Ich glaube, das hing von den Events ab vor Ort.
Ja, schätze ich auch. Ich würde so gefühlt so 55 bis 85. Also
bis 100 alles dabei. Bis 150.
Ja, und dann halt, wie Nico meint, so ein bisschen von der Location wahrscheinlich, wie es logistisch möglich ist. Aber gute Frage. Ich weiß halt nur, es gibt halt immer diese Deadline da bei Ironman. Ich habe mich da jetzt halt echt schon länger nicht mehr mit beschäftigt. Ja,
ich hab jetzt gesehen, Oceanside, da gibt es schon wieder eine Waitlist. Also da ist anscheinend schon wieder voll. Aber ich weiß nicht, wie viele draufstehen.
Ja, teilweise haben sie die Startlisten ja vor der Deadline schon zugemacht. Also es
das checke ich halt auch nicht.
Ja, also es gab eine Deadline und dann war irgendwie 3 Wochen vorher schon genug Leute auf der Startliste und dann haben sie quasi keine weiteren Anmeldungen mehr zugelassen.
Ja,
das verstehe ich eh nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Wenn jetzt mittlerweile so viele Profis dann die Rennen machen wollen, warum man nicht einfach den Anmeldezeitraum oder das Anmeldefenster so lange offen lässt, wie man am Anfang gesagt hat, und dann halt schaut, okay, wer will starten und dann sich halt irgendwie nach welchen Kriterien auch immer irgendwie die besten 50 oder 60, je nachdem wie viele halt starten dürfen, raussucht. Aber jetzt ist es ja so, keine Ahnung, wenn man einfach, man muss jetzt einfach ultra früh, egal wie gut man ist als Profi, und irgendwie, ich meine, das ist ja bei der Kurzdistanz oder so auch einfach anders, da ist es ja nicht so, sondern da kann sich ja erstmal jeder melden und dann geht es halt irgendwann nach World Ranking oder was weiß ich was.
Ja, ist halt echt die Frage. Ich meine, am ehesten halt die PTO-Ranking, aber ich weiß nicht, ob es dieses Ironman quasi eingestehen will, da auf die PTO doch wieder zurückzugreifen, weil ich meine, ein Ironman-Ranking könnte man ein bisschen von der Pro-Series machen, aber wie gehst du dann mit Athleten wie uns um oder wie auch jetzt auch Hayden oder so, die dann da überhaupt keine Scores und sowas haben.
Aber irgendwie denke ich mir...
Also ich meine, es werden ja auch nicht weniger Profis.
Ja. Oder deren eigenen und Score,
das Problem eher größer.
Also ich meine, die Startlisten wurden ja auch nach der Pro-Series bestimmt. Also das war ja manchmal ein bisschen wild, wer dann da alles so vorgestellt wurde in den Top Ten, aber das waren ja immer so diese Pro-Series Rankings. Also gefühlt irgendwie bei den Big Names, dann gab es vielleicht nochmal Unterschiede, dass da mal ein, zwei so nach vorne gerutscht sind für die Vorstellung. Aber ansonsten von den Startnummern war es, glaube ich, weitestgehend die Pro-Series.
Ja, aber irgendein internes Ranking müssen die ja irgendwie auch haben, weil zum Beispiel Mallorca 2024, das war mein erstes Rennen in der Saison. Und da habe ich mich auch gewundert, warum ich eine relativ tiefe Startnummer habe, weil ich habe im Jahr davor ab der Hälfte vom Jahr wirklich gar nichts mehr auf die Kette gebracht.
Aber es war das erste Pro-Series-Rennen.
Ja, genau. Oder? Ja, aber irgendwie müssen die schon irgendeine Rangliste haben, weil danach vergeben die ja auch die Hotels und so an die Profis. Also da haben die ja immer so ein paar Zimmer, sag ich mal.
Ja, stimmt.
Ja, also, aber ich glaube, das ist eine Nasenliste.
Ja, keine Ahnung. Sollen sie die einfach bis Platz 50 machen?
Nee, aber dann lass doch da gleich mal, bevor wir jetzt nochmal irgendwie groß zurückgucken oder so, mal kurz auf dieses Jahr schauen oder jetzt auf die kommenden Monate und so bei dir. Weil ja du wahrscheinlich erstmal jetzt Richtung 70.3 oder Ironman Rennen wieder ein bisschen schaust, weil ich meine, T100 bist du jetzt erstmal nicht automatisch drin, zumindest bei den ersten Rennen, glaube ich. Ich weiß schon wieder selber nicht genau, wie da jetzt die Regel ist, aber wie sehen jetzt bei dir so die ersten Rennen aus? Was hast du grob überlegt?
Also wie du schon richtig gesagt hast, für mich auf jeden Fall schwierig bis unrealistisch, in die ersten ein, zwei PTO-Rennen reinzukommen, weil die Regel ist, glaube ich, so, dass die jetzt beim ersten Rennen in Australien dürfen die ersten 10 vom T100-Ranking von letztem Jahr starten, plus Rolldown bis Platz 30 in der Weltrangliste oder im PTO-Ranking. Und ich bin gerade irgendwie 48 oder sowas. Das heißt, ich komme über den Rolldown gar nicht rein. Deswegen werde ich am Anfang auf jeden Fall mich auf 70.3 konzentrieren. Bin mir da noch nicht ganz sicher, ob ich schon in Valencia einsteigen will oder wahrscheinlich erst in Aix-en-Provence Mitte Mai. Ja, und dann mal schauen, wie es halt ist, weil je nachdem, mit einem guten Score könnte ich, denke ich, relativ schnell wieder Richtung Top 30 kommen. Und dann stehen ja die Türen wieder offen zur T100. Es sind ja aber auch gar nicht so viele T100-Rennen. Also sind ja eigentlich nur vier, plus das Grand Final und ich glaube, das vorletzte normale ist noch gar nicht announced, wann das ist. Oder weißt du da mehr?
Na, das letzte normale, also Saudi-Arabien, irgendwie Mitte November oder Mitte, Ende November. Aber nee, ein genaues Datum haben wir da auch noch nicht.
Ja, also
von daher... Und ja, generell ist halt der ganze Sommer eh frei von T100, also von Anfang Juni bis Mitte, Ende September ist halt da gar nichts.
Ja, aber ist ja eigentlich auch cool, also...
Ja. Aber, also du hättest prinzipiell schon Bock, da weiter zu starten oder wirst du es weiter dann anpeilen und versuchen?
Aber ich muss sagen, so jetzt nach letztem Jahr, ich habe schon auch wieder richtig Lust, normale 70-3 zu machen. Hat mir ehrlich gesagt fast mehr Spaß gemacht, irgendwie. Ich fand... So, die Experience bei der T100 ist schon krass und auch irgendwie echt cool. Und da bin ich auch ultra happy, dass ich das jetzt ein Jahr lang mitmachen durfte. Aber irgendwie finde ich so normale 70-3, gerade so an coolen Orten wie Zell am See, Mallorca, irgendwie so die, sag ich mal, ja, Rennen, wo irgendwie schon so in der Szene angekommen sind und daher auch ein bisschen prestigeträchtiger sind. Ich finde es schon irgendwie nochmal... Einfach ein anderer Vibe auch vor Ort mit den ganzen Altersklassenathleten noch. Ich meine, du hast ja selber 224 Zell am See gewonnen. Das ist schon krass, was da abgeht. Und das macht schon, finde ich, richtig Bock auch.
Ja, ist halt nicht dieses elitäre, sterile. Ja, so, genau. Worüber ich hier auch schon häufiger gesprochen hatte.
Es hat irgendwie beides was. Also ich finde irgendwie beides cool. Es ist auch mal cool, irgendwie von der PTO alles hinterhergetragen zu bekommen in dem Sinn und halt irgendwie sich um nichts kümmern zu müssen. Aber da bleibt halt natürlich auch ein bisschen was auf der Strecke dann. Aber klar, wenn ich jetzt irgendwie wieder in den Top 30 sein sollte und ich bekomme die Chance, irgendein T100-Rennen zu starten, gerade irgendwie vielleicht das in Frankreich an der, so wie letztes Jahr, da wäre ich natürlich direkt am Start. Also... ist ja irgendwie auch logisch, das macht ja auch, oder ich finde gerade, ich weiß nicht, die Strecke ist wahrscheinlich, glaube ich, gleich in Frankreich, oder haben sie zumindest gesagt, dass sie es versuchen.
Ja.
Fand ich letztes Jahr zum Beispiel richtig cool, also da würde ich ultra gern nochmal starten, aber du warst ja da nicht am Start leider.
Ja, hoffentlich dieses Jahr dann.
Nee, also es war schon echt cool dort.
Ja.
Aber wie könnte dann so ein Weg dahin aussehen? Also du hast jetzt Valencia angesprochen, du hast jetzt Ironman Pro Series angesprochen. Valencia ist ja das erste Ironman 70-3 Rennen, was nicht Teil von der Pro Series ist. Das Pro Series Rennen ist ja dann in Aix-en-Provence Mitte Mai und dann ist Ende Mai dann natürlich noch Kraichgau, was es ja auch gilt, in Freiburg zu verteidigen, nachdem Lasse da letztes Jahr gewonnen hat. Sind das so die drei Rennen, auf die du jetzt erstmal schaust?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß aber, ich bin mir eigentlich bisher nur sicher, dass ich Aix-en-Provence machen will. Das habe ich mir schon dick im Kalender markiert. Valencia und Kraichgau bin ich mir noch nicht sicher. Aber dann gibt es noch ein paar andere auf einem möglichen Weg zur T100 in Frankreich. Elsinore gibt es noch, Ende Juni. Das ist auch die Deadline tatsächlich dann für die Quali für die 70-3-WM. Dann gibt es noch die Europameisterschaft in Jönköping, oder wie es heißt.
Ja.
Ja, und dann gibt es noch, oder ich weiß gar nicht, Mika, weißt du, wann die Deadline ist, um sich für ein T100-Rennen zu empfehlen?
Ende Juni. Also John Köpping zählt nicht mehr mit rein? Ende Juni?
Mein T100-Rennen.
Achso,
ich glaube, T100.
5 Wochen oder so vor dem
Rennen? War auch drei diese oder 30 fünf. Tage? Gefühlt eher 5.
Haben die auch diese 30 Tage?
Ja, das war irgendwas mit der DTU, dass man sich da melden musste, weil das jetzt ja auch ein bisschen über Verband läuft. Aber auch das... bei T100 würde ich erstmal abwarten. Kann sich auch nochmal dann schnell ändern.
Ich weiß gar nicht, hat die T100 eigentlich auch nochmal eine gewisse Wertung? Oder ist es denen jetzt erstmal egal, ob du Challenge oder Ironman machst? Das ist egal, oder? Also ich meine, die Rennen werden dann schon gewertet, aber jetzt für eher was so...
Was gewertet, meinst du?
Also die haben ja ihre verschiedenen Kategorien, also hier Diamond, Gold, Silver, Bronze-Rennen. Aber da ist ja eigentlich, ich meine, die meisten Rennen werden wahrscheinlich Ironman-Rennen sein, weil Challenge-Rennen gibt es ja jetzt gerade auf der Mitteldistanz gar nicht so viel große, die wahrscheinlich gut einsortiert sind. Deswegen ist es ja schon fast eigentlich vorprogrammiert und ich finde es echt überraschend. Ich habe jetzt gerade den Plan vor mir. Es gibt ja jetzt wirklich dann bis Juni von Ironman als Profirennen für die Männer eigentlich die, die wir angesprochen haben. Plus es gibt noch eins in Italien und das ist es schon gewesen. Ne? Es gibt 5 Rennen oder 6 Rennen.
Ja, viele gibt es nicht.
Ja, stimmt. Aber darum wiederum dann halt wieder bessere Felder. Pro Rennen, also das Level wird dann pro Rennen schon echt, echt hoch bei, auch bei Pro Series Rennen, was ja auch wiederum seinen Vorteil hat. Ja, bin ich wirklich mal gespannt auf die Dynamik da.
Ja, also ich glaube, gerade für die Pro Serie von Ironman ist das jetzt schon auch ein Vorteil, oder die wird da sehr profitieren, dass es bei der T100 auch jetzt nur noch 4 Rennen gibt, weil ja, ich meine, du wirst jetzt ja auch nicht nur 5 Rennen im Jahr machen, sondern du wirst ja auch die 73er noch rauspicken, auf die du Lust hast.
Ja.
Und so geht es ja jedem in der T100, weil ich fand zum Beispiel letztes Jahr, ich habe keinen einzigen 73er gemacht, du glaube ich auch nicht. Und da waren wir ja nicht die Einzigen. Und ja, dann sind die normalen Felder werden natürlich schon extrem aufgewertet, wenn, sag ich mal, die ganzen guten Jungs von der T100 halt auch noch irgendwie eine Quali für die 73er-WM holen wollen. Oder generell einfach noch einen 73er einschieben wollen.
Ja, aber die Athleten, die bleiben ja auch von der Anzahl gleich viele, ne? Also es sind ja jetzt nicht weniger, eher tendenziell wahrscheinlich mehr Athleten wie letztes Jahr. Da werden ja manche gar nicht starten können. Also so, keine Ahnung, wie viele Mitteldistanzen es jetzt bei der Challenge gibt, also so kleinere. Aber wenn die jetzt wirklich sagen, überall dürfen nur 70 Leute starten und gefühlt sind es ja schon jetzt 2-3 Rennen weniger, plus halt dann die dann von der PTO dann wieder runterkommen, weil die müssen ja auch irgendwo starten. Die werden ja auch nicht nur diese 5 Rennen machen alle. Dann kann es ja schon irgendwann knapp werden. Nico, melde dich jetzt mal bis Juni schon an.
Reden, das ist wahrscheinlich echt so ein Problem, was jetzt immer mehr zum Problem wird quasi, weil wie gesagt, es werden ja irgendwie nicht weniger Profis. Ja, also da glaube ich, muss man sich echt demnächst mal irgendwie so ein Ranking-System, wie auch immer, halt überlegen, dass man da halt dann, ja, ich meine, ist ja auch für die Veranstalter attraktiver, wenn da halt die Top-Jungs am Start sind und halt nicht am Start sind, nur weil sie nicht mal eine Deadline verpasst haben, sondern einfach sich 2 Tage zu spät gemeldet haben, weil dann schon andere den Platz quasi weggenommen haben. Nee, bin ich mal gespannt, aber ja, wie gesagt, dadurch, dass halt echt der ganze Sommer frei ist, bietet es echt nochmal ganz andere Chancen. Auf der anderen Seite wiederum ist halt das Finale auch wieder erst Mitte Dezember. Und ich glaube, da hat jetzt dieses Jahr, war ja wirklich bei fast jedem dann da echt schon die Luft raus. Ja, von daher bin ich, also ich habe auch jetzt noch keinen konkreten Plan, wie ich es machen werde. Aber sicher werde ich auch nochmal das ein oder andere Rennen daneben machen. Die Sache ist halt, 70.3 WM ist 6 Tage vor T100 French Riviera, was halt schon ja sehr knapp ist. Ich meine, immerhin ist es Nizza und Fréjus ist jetzt nicht weit auseinander, aber es sind ja auch nur 6 Tage dazwischen und erst die Mitteldistanz, dann das T100. Und ich finde jetzt so, auch wenn ich dieses Jahr keine Mitteldistanz gemacht habe, sondern nur diese T100-Distanz, gefühlt hauen diese gerade 3 Kilometer mehr Laufen, aber generell so 20 Minuten oder was man da dann länger unterwegs ist, in Summe schon nochmal mehr rein, finde ich. Oder man merkt es halt einfach, vielleicht zum T100-Rennen, vielleicht war ich jetzt auch einfach generell auf einem höheren Niveau das besser weggesteckt, aber ich glaube schon, dass das ein bisschen mehr mitnimmt und dann ist halt echt die Frage, 6 Tage danach, wie gut das dann werden kann und ob dann da sich vielleicht halt auch Leute nur aufs T100-Rennen fokussieren wiederum, in der Hoffnung, dass andere dann aus Nizza nicht mehr so frisch sind, also ja, bin ich gespannt mal.
Aber weißt du, was mein Hot-Take dazu ist, dass du das Gefühl hast, dass du von einem T100 schneller recoverst? So habe ich mich nämlich auch gefühlt. Und ich glaube, das liegt am Radfahren, weil bei der T100 härter Rad gefahren wird.
Und dann nicht so schnell gelaufen.
Ja, weil du kannst energetisch gar nicht mehr so dich muskulär zerstören im Laufen bei der T100, weil du halt schon müde bist. Aber zum Beispiel, also so habe ich es zumindest wahrgenommen bei meinen Mitteldistanzen, die ich schon gemacht habe, dass wenn du halt einfach noch zu viel Energie in dem Sinn im Tank hast, dann gehst du halt ganz anders an das Laufen ran. Aber das ändert sich ja dann dieses Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass mit der 20-Meter-Regel jetzt bei den 70-3ern halt auch ganz anders gefahren wird und dass da die Laufzeiten auch tendenziell wieder langsamer dann werden, weil halt jeder schon mal angeknackst vom Rad kommt, weil das dann eher schon da die Vorentscheidung gesucht wird. Und gerade in einem Rennen wie Nizza glaube ich, wird dann niemand vom Rad kommen und denken so, oh geil, jetzt noch ein Halbmarathon, ich habe nur richtig viel Energie. Sondern ich denke, da wird man eher so vom Rad kommen, wie wir jetzt immer in der T100, dass wir halt eigentlich schon voll durch waren.
Meine doofe Frage, ist bei den normalen 70.3, ist da auch mit Race Ranger? Oder nur bei den Pro Series Rennen?
Ja, letztes Jahr oder
war nur Pro Series, ja?
Bisher war immer nur Pro Series, ja.
Aber ja, also ist ein guter Take. Habe ich drüber nachgedacht, aber noch nicht auf die Konsequenz quasi, dass man sich ja schneller erholt. Aber ja, stimmt, würde ich echt so sehen. Weil ich meine, ja, schnell gelaufen wird halt nicht bei T100 eigentlich, muss man schon sagen. Und ja, letztendlich ist ja halt das Laufen, das Muskuläre, was halt so reinknallt. Von daher.
Ja, ich finde vom Radfahren erholst du dich halt einfach nur, indem du halt irgendwie viel isst die nächsten zwei Tage.
Ja.
Vom Laufen, weiß nicht, da kannst du irgendwie nichts machen. Also da brauchst du einfach Zeit.
Ja, stimmt. Also würde ich es unterschreiben und mal schauen, wie es dann kommt. Aber lass uns damit mal kurz jetzt ein bisschen wiederum in die Gegenwart springen. Jetzt Training. Ich hatte schon angesprochen, du bist in Freiburg. Du hast letzten Winter hast du auch komplett durchgegrindet in Freiburg, oder?
Du meinst auf die Saison 2025?
Genau, ja.
Ja. Ja, doch. Also ich glaube, ich war schon echt lange nicht mehr im Winter irgendwo im Trainingslager.
Ja.
Irgendwie habe ich es immer irgendwie genossen hier in Freiburg, einfach so den Grind mit den anderen hier so, ja, praktisch hier so sein Trainingslager-Vibe aufzumachen und dann einfach hier halt ins Training zu kommen, in der Gruppe zu trainieren und einfach durchzuziehen. Und wenn es dann halt, ja, schlechtes Wetter ist, halt einfach auf der Olle durchzuziehen.
Ja.
Mir hat das irgendwie mental, ist mir das irgendwie leichter gefallen, hatte ich das Gefühl, als dann irgendwo hinzugehen, alles neu organisieren zu müssen, gerade auch mit Physio oder in meinem Fall, ich arbeite viel mit einem Osteopathen zusammen hier in Freiburg. Wenn man dann im Trainingslager auf die Strukturen, die man sich dann hier so aufgebaut hat, nicht mehr zurückgreifen kann, habe ich das eher als Stress empfunden tatsächlich. Und ja, mir ist es dann irgendwie fast lieber gewesen, einfach auf der Rolle durchzuziehen oder wenn es dann ging, rauszugehen. Deswegen war ich jetzt die letzten ein, zwei Jahre im Winter nicht weg und bis jetzt habe ich auch noch nichts geplant, irgendwie in Süden zu gehen. Aber kommt vielleicht tatsächlich noch.
Ja, nee, aber geht mir jetzt ja gerade ähnlich. Und ja, finde ich eigentlich, und ich meine, während der Saison kommt dann ja eh wieder genug Reiserei. Ja, und ich meine, Freiburg hast du ja auch stabile Bedingungen, aber generell jetzt so nach der Saison, Thema Training, was hast du jetzt so aus der Saison mitgenommen, was jetzt irgendwie anpasst? Anscheinend nicht, dass du jetzt mehr in Trainingslager gehst, hast du sonst irgendwie so ein paar Sachen, die du jetzt halt verändert hast oder verändern willst?
Ja, ich habe ja relativ kurz vor Katar ja meinen Trainer gewechselt und bin jetzt von Wolfram weg zu dem Luca Zenti. Und ja, das hat natürlich schon so alles ein bisschen verändert. Einfach andere Routinen jetzt. Mache jetzt natürlich nicht mehr alles mit der Gruppe, vor allem im Laufen und im Radfahren. Schwimmen kann ich zum Glück noch mit denen, was wirklich sehr, sehr hilft, muss ich sagen. Weil so eine Schwimmgruppe, die bringt schon echt viel. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich ziemlich viele Leute vorgenommen haben, im neuen Jahr zu schwimmen. Das heißt, im öffentlichen Betrieb wird es auch nicht leichter.
Ja.
Aber so, der Trainerwechsel, der hat natürlich schon irgendwie alles ein bisschen verändert. Also nicht mal so unbedingt von den, klar, diese einzelnen Sessions sind natürlich schon auch anders. Aber ja, einfach so auch mental hat es mir, glaube ich, geholfen, einfach jetzt mal neue Routinen zu haben. Macht echt Spaß gerade und ich freue mich auf alles, was kommt.
Ja, sei doch mal da ein bisschen konkreter. Also ich meine, du bist jetzt beim italienischen Trainer, Luca Zenti. Was ist so die größten Unterschiede? Also es ist so, wenn du, weiß ich nicht, wenn man über die Norweger spricht, sagst du ja kurz hier irgendwie, es geht immer um VO2 Max oder diese ganze Hit-Session, diese typischen Norweger-Session, die so komischerweise gar nicht so viel auf Strava trainieren, wenn man so da so hinschaut. Aber geht's da, gibt es da irgendwie sowas Italienisches, was sein Coach da irgendwie so probiert zu etablieren? Oder irgendwie auf was legt er besonders viel Wert? Wo sind irgendwie die Stellschrauben, die jetzt am meisten irgendwie angezogen werden sollen?
Ja, also so eine Italian Method habe ich jetzt noch nicht gesehen, beziehungsweise, ja, keine Ahnung, vielleicht lerne ich die noch kennen. Aber ja, ich würde sagen, so, es ist einfach halt, ja, wie ich schon gesagt habe, einfach bis, also halt klar, natürlich anders, aber vor allem halt tut es mir gut, dass ich jetzt wirklich nach, ja, 10, ja, auch erfolgreichen Jahren bei Wolfram halt einfach mal andere Routinen habe.
10 Jahre? Und,
boah. Ja, ich war 10 Jahre gut. Jetzt bei Wolfram.
Das, ja,
also seit ich, ja, seit ich 16 war. Also ja, relativ genau 10 Jahre. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt schwimmtechnisch ein bisschen weniger schwimme in den einzelnen Einheiten. Aber dadurch fühle ich mich in den Einheiten tatsächlich ein bisschen besser, weil ich halt einfach nicht mehr, oder ich merke es extrem, dass ich so 3-4 Kilometer die Woche einfach weniger schwimme. Das würde ich sagen.
Wie viel Kilometer?
3-4 Kilometer.
Vier. Ah, okay, also ja. So dann 25 bis 25.
Ja, so, ja, um den Dreh rum. Und bei Wolfram war es eher so 25 bis 30 in einer normalen Woche. Aber bei Wolfram hatte ich dann halt auch oft so, dass ich einfach auch müde war. Und da hatte ich eigentlich jede Woche, dass ich so ein bisschen in 1-2 Sessions so ein bisschen gestruggelt habe. Und das habe ich jetzt deutlich weniger. Ist jetzt halt die Frage, ob man dadurch halt irgendwie ein bisschen Fitness vielleicht einbüßt, wenn man einfach weniger Trainingsstunden hat. Aber im Laufen habe ich tatsächlich, mache ich auch ein bisschen weniger, aber im Radfahren mache ich tatsächlich ein bisschen mehr. Und dadurch komme ich unterm Strich wahrscheinlich aufs gleiche Volumen, nur ein bisschen anders verteilt. Aber ja, sonst tatsächlich, man denkt ja immer so irgendwie, oder so ging es mir zumindest auch schon oft, dass man denkt irgendwie so, ja, man musste dir irgendwas, oder weiß nicht, von irgendeinem anderen Trainer, wenn man irgendwie sieht, die sind irgendwie gerade besser als man selber, denkt man immer so, ja, okay, die machen halt irgendwelche crazy Sessions oder so, aber so, keine Ahnung, ich habe auch schon so oft jetzt gefühlt 1:1 die gleiche Einheit gemacht, wie ich sie bei Wolfram auch gemacht hätte. Irgendwie ist es dann doch alles gleich oder ähnlich, sagen wir mal. Aber so, was für mich jetzt wirklich die größte Veränderung dargestellt hat, ist echt so ein bisschen einfach andere Routinen. Also, dass ich zum Beispiel, ja, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr donnerstags länger Rad fahre, sondern irgendwie mittwochs. Und das finde ich eigentlich schon ganz cool. Also, weil ich halt einfach 10 Jahre so in diesem, ja, halt einfach seine, oder die Wolfram-Methode gemacht habe, die ja auch funktioniert hat bei mir und auch gut ist. Aber einfach jetzt mal was anderes tut mir echt gut.
Ja, also ich, also bei mir hat sie ja auch funktioniert. Ich war ja, ja ähnlich lang bei Wolfram. Habe ja auch einen ähnlichen Schritt dann gemacht zum anderen Coach. Auch irgendwie, weiß ich, nach 10 Jahren ungefähr, plus minus. Und genau das, was du halt meinst, so am Ende muss man ja irgendwie so ein cooles Gefühl haben. Und manchmal reicht es ja schon. Also es ist total bescheuert. Aber wenn du halt nicht mehr irgendwie 8x1 Kilometer läufst, sondern 8x3 Minuten, ne? Also dann ist es vielleicht am Ende, ja, ja, sind es plus minus 5 genau so. Sekunden. Aber du gehst irgendwie in so eine Einheit rein und machst du so auf einmal so, bist du wieder nervös vor so einer Einheit. Also obwohl es ja, eigentlich ja inhaltlich genau das Gleiche ist, es hat dir halt nur jemand anderes aufgeschrieben. Weiß ich nicht, Wolfram nennt es dann vielleicht GA2 Dauer und jetzt heißt es halt irgendwie Zone 2,73 oder so. Aber das reicht ja irgendwie schon, um das Ganze irgendwie vorher sich nochmal neu da so Gedanken zu machen, was da gerade passiert und was man sich da vorgenommen hat und nochmal komplett anders aufzustellen. Und ich glaube, umso mehr man sich dann auch Gedanken macht, also auch was man da irgendwie mitnehmen kann, umso erfolgreicher wird es dann ja auch, weil der Kopf, der spielt ja dann schon irgendwie auch eine krasse, krasse Rolle. Und ich denke ja auch, am Ende des Tages trainieren wahrscheinlich alle relativ ähnlich. Also so, ich meine, klar, manche werden 40 Stunden trainieren, manche werden 20 Stunden trainieren. Ist die Frage halt, ob das ist, ob die 20 Stunden trainieren mit 40 Stunden erfolgreich sind. Weißt du, da gibt es so individuelle Sachen. Aber im Großen und Ganzen, man muss halt Sportler am Ende total überzeugt sein, dass das, was man macht, irgendwie das Krasseste ist. Und wenn man das ist, dann reicht wahrscheinlich auch der 90%-Plan. Also schlimmer ist es immer andersrum. Wenn du den 100%-Plan hast und irgendwie für dich selber halt gerade nur 85% zufrieden bist, weil das ist eine Rechnung, die geht dann nicht so oft wie, ja, wie andersrum.
Glaube ich auch 100%. Man muss echt ans Training glauben. Aber du hast vor Katar habt ihr angefangen. Wahrscheinlich habt ihr euch dann ja auch mal zusammengesetzt oder gezoomt oder telefoniert, keine Ahnung, so ein bisschen Besprechung und so. Was waren da so die Hauptpunkte, die ihr quasi rausgearbeitet habt, woran ihr jetzt arbeiten wollt, auch so Learnings aus dem letzten Jahr? Also jetzt, wenn wir jetzt weggehen von, okay, was hat sich in der einzelnen Einheit geändert, Was ist eher so quasi das mittelfristige Ding quasi, wo ihr so dran arbeiten wollt?
Ja, gute Frage. Wir haben natürlich irgendwie uns überlegt, warum jetzt vielleicht 2025 nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Tendenziell sind, glaube ich, einfach relativ viele Kleinigkeiten zusammengekommen, die dann irgendwie ja am Ende einen größeren Impact hatten. Aber tendenziell würde ich, wenn ich jetzt Lukas Training irgendwie so relativ simpel beschreiben müsste, würde ich, glaube ich, sagen, dass generell versucht wird, sich die Fitness, die man ja für alle drei Disziplinen braucht, eher übers Radfahren zu holen. Also Luca macht relativ wenig so, sage ich mal, so Fülleinheiten beim Laufen oder Schwimmen. Also ich laufe relativ selten so irgendwie eine Stunde oder so einfach nur locker. Ich glaube, das mache ich dann eher auf dem Rad und fahre dann irgendwie 2 Stunden locker oder so. Oder fahre dann irgendwie statt 2 Stunden dann vielleicht drei. Und ich glaube, das ist so die größte Veränderung. Und dann, klar, hat er halt eine bisschen andere Herangehensweise, einfach was so die Intensitätsverteilung angeht. Also in der, sag ich mal, gröberen Periodisierung über die Saison. Das habe ich bei Wolfram ein bisschen anders gemacht. Und ja, ich denke, das werde ich dann irgendwann Mitte der Saison oder so sehen, was da für mich besser funktioniert hat. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon, würde ich sagen, dass meine Radeinheiten anstrengender sind, aber zum Beispiel die Laufeinheiten oft sind nicht so hart wie bei Wolfram. Von daher, irgendwie, es gibt sich so alles so ein bisschen die Waage, es ist halt einfach ein bisschen anders verteilt. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, wie sich zum Beispiel das Schwimmen halt auswirkt, dass ich jetzt ein bisschen weniger schwimme, aber in den einzelnen Einheiten halt irgendwie muskulär dadurch halt, ja, die besser durchkriege. Also ich springe seltener mit schlechten Armen ins Wasser, einfach weil ich nicht mehr so viel schwimme. Also macht ja irgendwie auch Sinn, aber es sind ja irgendwie beides Philosophien, die sicherlich funktionieren können auf beiden Seiten. Also weil ich im Wettkampf macht mir ja dann auch nicht mehr, hat mir ja dann, habe ich bei Wolfram, bin ich ja dann in der Wettkampfwoche auch nicht mehr so viel geschwommen. Das heißt, am Wettkampf hatte ich ja dann auch gute Arme. Deswegen, ja, es bleibt spannend, wie mein Körper da drauf halt reagieren wird. Aber ich dachte mir halt vor allem so, okay, ich habe jetzt 10 Jahre bei Wolfram trainiert, hatte da auch, ja, sehr erfolgreiche Wettkämpfe und Jahre. Aber ich war jetzt, oder ich dachte jetzt einfach und bin mir auch sicher, dass es jetzt nicht schadet, einfach mal eine Veränderung zu haben. Und wenn es klappt, dann freuen wir uns alle. Und wenn nicht, dann muss man halt nochmal gucken.
Zum Radfahren nochmal, musst du die GA-Sachen dann deutlich schneller fahren? Also hast du richtig Wattvorgaben, dann die so auch, es gibt ja schon gerade so der Grundlagen-Ausdauerbereich, der ist ja sehr dehnbar.
Ja.
Also so kannst du ja da schon auch gut und gerne 3 Stunden auch irgendwie auch mit ein bisschen Zug fahren und du bist immer noch im Grundlagen-Ausdauerbereich, aber halt genauso irgendwie die Stunden so abhimmeln.
Ja, nee, also bei Wolfram war es, finde ich, so, dass die Bereiche in den Intervallen relativ klar waren. Aber das Ein- und Ausfahren war relativ, ja, konnte man relativ frei gestalten. Also klar, da musste man dann schon locker fahren, aber ob man da jetzt irgendwie den unteren Bereich locker gefahren ist oder den oberen, das war so eher so ein Gefühlsding. Und bei Lukas schon ein bisschen strenger in dem Sinn. Da musste ich jetzt oft, was mich auch ein bisschen stört tatsächlich, halt irgendwie nach Intervallen einfach noch, würde ich gern irgendwie, ja, einfach im unteren GA1-Bereich halt irgendwie noch eine Stunde halt ganz locker vor mich hintrödeln. Aber oft habe ich bei Luca eben genau das nicht, sondern muss dann halt noch so ein bisschen auf Zug einfach fahren. Also so und tu, wie man jetzt ja wahrscheinlich sagen würde.
Ja, also dieses 230, 240, 250 Watt, sowas in die Richtung.
Ja, genau. Und dann, ja, das halt einfach bis zum Ende. Ich meine, es geht schon. Habe ich bei Wolfram auch teilweise gemacht.
Als
Aber
ich
bei
noch da
Wolfram
war, als ich noch da war.
ja, immer wenn ich mit dir gefahren bin, habe ich es gemacht. Nee, aber nee, bei Wolfram habe ich es halt nur gemacht, wenn ich mich halt gut gefühlt habe. So in dem Sinn. Weil dadurch, dass Wolfram einen da so ein bisschen an der längeren Leine lässt, ja, konnte man da so ein bisschen, oder habe ich da halt ein bisschen so eher mein Gefühl noch reingebracht. Mache ich jetzt natürlich schon auch noch. Aber ich hab das Gefühl, die Spanne, in der man bei Wolfram das Gefühl reinbringen kann, jetzt war einfach größer. Ja, hat beides Vor- und Nachteile.
Aber ich meine, es ist ja jetzt irgendwie ein Reiz, den du so noch nicht hattest.
Ja.
Und ich meine, wenn du jetzt wirklich dann auch gezielt jemanden hast, der dir das vorgibt, du setzt es so um, der kontrolliert es natürlich von außen, ist es, glaube ich, schon etwas, was sich positiv auswirken kann. Also ich habe ja auch Ähnliches, also da gibt es schon durchaus Parallelen. Als ich damals zu Philipp dann gegangen bin von Wolfram, hatten wir halt auch so, ich meine, vorher bin ich natürlich auch, wie Wolfram vorgegeben hat, dann das so nach Gefühl so gefahren, und eigentlich bin ich entweder on oder off, also Intervalle halt bis zum absoluten Umschießen, also teilweise wirklich total bekloppte Sachen. Aber so, was ich mit den anderen Stunden mache, das war immer so tagesformabhängig und dann auch sicherlich, ja, genau. Oder halt in Freiburg gibt es dann natürlich auch die Berge so ein bisschen vor. Wenn man halt da mal fährt, dann hast du dann irgendwie berghoch irgendwie deutlich oberes GR1 und dann hast du halt danach irgendwie 20 Minuten Abfahrt, wo du halt gar nicht treten musst. Aber dann so diese Vorgabe zu haben, und ich habe das ja dann auch, also ich bin ja teilweise zweimal am Tag dann Rad gefahren und immer so dieses, weiß ich nicht, wenn ich vorher vielleicht dann so 200 Watt gefahren bin, 210, haben wir es dann so langsam gesteigert, so auf 250, 260 Watt und halt immer. Also gefühlt, ich musste halt immer average mindestens 230 Watt fahren. Und 230 Watt, man muss ja nur einmal an der Ampel stehen, danach hast du halt 10 Minuten irgendwie 250 Watt, um es halt zu schaffen. Und ich habe dann irgendwie auch mal so einen inneren Monk für mich entwickelt, dass es am Ende auch auf dem Tacho stehen muss. Und dann bist du ja die ganze Zeit wirklich am Drücken. Und wenn du das nicht gewöhnt bist, wenn du es so gewöhnt bist, einfach so, so ein bisschen zu pedalieren, und dann musst du so die ganze Zeit auf so einen komischen Druck fahren. Also du bist ja, also du hast natürlich eine krasse, verbrauchst natürlich eine krasse Anzahl an Kalorien, und irgendwie so Energiemanagement ist total entscheidend. Aber es ist ja so eine Einheit, du bist danach ja nicht vollkommen fertig oder so, sondern du fährst die ganze Zeit in diesem, weiß ich nicht, davor hätte man, hieß es immer so Mischbereich, so in die Richtung, ne? Und wenn man das halt nicht gewöhnt ist, kann man sich dann natürlich auch super gut konditionieren.
Ja, andererseits glaube ich halt wirklich auch, und das würde ich auf jeden Fall noch gerne ergänzen, ich glaube, mir würde es halt auch genau gleich gehen, wenn ich jetzt 10 Jahre bei Luca trainiert hätte.
Ja.
Dann würde ich jetzt bei Wolfram sein und würde sagen, oh geil, ich kann hier mal ein bisschen so machen, wie ich mich fühle. Und ich denke, das wird mir und dann wäre ich mir auch sicher, dass mir das echt noch einen Fortschritt geben würde. Ich glaube wirklich, so das Hauptding, wie ich hoffe, dass ich von Luca profitiere, ist einfach durch Veränderung, aber nicht oder halt einfach durch andere Routinen, andere Herangehensweisen ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass das Training irgendwie per se besser ist, aber einfach anders. Und ich glaube, das ist auch ganz cool.
Ja, hundertprozentig. Also ich glaube, da ist ja keine Wertung drin, ne? Und ich meine, dass das Gras auf der anderen Seite sowieso immer grüner ist und geiler, das ist ja sowieso so.
Ja, aber so war es eigentlich bei mir auch nicht. Also ich war einfach so ein bisschen gelangweilt von meinen Routinen, die ich halt einfach über 10 Jahre aufgebaut habe. Und das tut jetzt ganz gut, das aufzubrechen. Andererseits merke ich halt aber auch, ich bin jetzt vor 3 Wochen oder so, mal hat es zufällig gepasst, dass ich 200er gelaufen bin und die Jungs in der Trainingsgruppe auch. Und dann, ich hatte eigentlich 2x10 auf dem Plan und die Jungs sind 3x8 gelaufen. Dachte ich so, ja komm, scheiß drauf, ich mache jetzt auch 3x8. Und dann war halt voll geil, halt mit Lasse, Erik und ja, wie sie alle heißen, da halt einfach an der Dreisam hoch und runter zu heizen. Also das war mit Abstand die Laufeinheit, die mir am meisten Bock gemacht hat, seit ich bei Luca trainiere. Aber ja, es wird halt alles seine Vor- und Nachteile. Aber ja, das vermisse ich schon ein bisschen, das Training in der Gruppe, vor allem jetzt im Laufen.
Musst du eigentlich auch so 20-Minuten-Tests und sowas fahren? Oder mittlerweile sind es ja irgendwelche KI-basierten 10-Minuten-Tests?
Ja, nee, zum Glück bisher noch nicht. Also, bisher hat Luca da ist immer irgendwie anders an seine FTP-Berechnungen und was weiß ich was alles gekommen. Aber nee, bisher, bis jetzt noch nicht. Toi, 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 dass es auch so bleibt.
Das sind einen geilen 20-Minuten-Test.
Boah. Nee. Ja, ich weiß nicht, Mika, machst du sowas?
Nee, mag ich überhaupt nicht.
Also ich hab's, glaube ich, in meinem Leben auch nur 2 oder 3 Mal gemacht. Und das war noch, schöne Grüße gehen raus an unseren gemeinsamen Freund Nico, Björn Geßmann.
Ah, ja.
Der war der Einzige, der mich mal 20-Minuten-Test fahren lassen hat.
Oder der Einzige, der es geschafft hat, dass du es auch wirklich machst.
Ja, also ich kam dann mit irgendwelchen Faustformeln an, wie man das alles berechnen kann, mit irgendwelchen KI-Dings, aber das hat er erst 4, 5 Jahre später erkannt.
Ja, als ich es ihm dann gesagt habe.
Als du es ihm gesagt hast, genau. Aber es war wirklich, also so 20 Minuten ist richtig hart, ne? Also so gefühlt, du kannst es ja auch so schlecht timen, wenn man, also ich glaube, wenn man so eine Regelmäßigkeit drin hat und das alle 6 Wochen macht, ich glaube, dann funktioniert es einigermaßen. Aber so dieses Pacing, boah, man kann ja schon, 20 Minuten kann man ja schon richtig Gas geben. Also so, also du kannst ja, also, und wenn du halt überlegst, so selbst so manchmal sind ja so 4 bis 8 Minuten Intervalle, die sind ja super kacke, ne? Und also die können ja hinten raus richtig wehtun. Wenn du überlegst, dann musst du noch irgendwie 15 Minuten fahren. Dann bist du halt dann durch.
Ja, aber also wir im Triathlon, wir sind da echt noch gut dran eigentlich. Also ich krieg's ja hier von meiner Freundin mit, der Ronja, die hatte das jetzt schon einmal, ein, zwei Mal hier so 20 Minuten oder auch 5 Minuten oder 12, glaube ich, noch. Ja, also die im Mountainbike ist das deutlich verbreiteter, da irgendwie sich mal 20 Minuten komplett
die Kasse. Noch schlimmer finde ich ja Schwimmer, 5000 Meter Test oder sowas. Das ist ja dann der Endgegner.
Ja.
Was bei
Nils? Ja, ja.
Schwimmen.
5000 Meter Test im Training.
Ja, oder Stundentest, ja, sind ja. Wir früher geschwommen. Stundentest, ey, da wärst du bekloppt. Ja. Also ich bin mal einen Stundentest mit einer 1,12 geschwommen im Schnitt. Das waren so, also ich glaube, 1,12 ist so, genau, also ich war knapp unter 5 Kilometer. Vielleicht, also es war ungefähr 1,12. Ich würde jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen. Aber ich habe das 3-mal im Jahr gemacht. Wir hatten immer so Blöcke, immer so. Und ich meine, wie alt war ich da? So 16 vielleicht? 15, 16? 14, 15, 16? Also Stundentests habe ich schon deutlich mehr gemacht wie alle anderen. Wir haben so richtig so einen klassischen Aufbau. Also ich meine, es ist jetzt so, wir sprechen jetzt von den 90er Jahren, ne? Also so, es ist schon ein bisschen länger her. Aber wir haben so gemacht, im Sommer hatten dann die Trainingshallen zu und dann irgendwann ging es halt los. Dann haben wir so auch draußen mit so Joggen gemacht und im Freibad und dann kamen wir irgendwann in die normalen Hallen und dann hatten wir samstags immer so im Wochenrhythmus von Samstag auf Samstag 2000, 3000, 4000, 5000 und dann einen Stundentest. Als Dauermethode halt.
Ja, also kurz bevor ich nach Freiburg kam, da war das hier auch noch, da wurde das hier auch noch ein paar Mal gemacht, glaube ich.
Ja, auch so. Wir haben
30
so
Minuten Test?
30 Minuten Lagen bin ich mal in Freiburg geschwommen.
Oh.
Ja. Aber es waren aber auch die Schwimmer, ne? Also es waren nicht die Triathleten, es waren die Schwimmer. Auch mal 30 Minuten lang. Aber ich meine, ich bin dann auch immer, ich meine, die waren ja schon auch, da war eine auch dabei, die ist international geschwommen, so Kurzbahn, EM, WM. Da waren, also weißt du, wenn du dann irgendwie noch aus der Wende raus und kicken und so eine Schoße, sowas habe ich dann irgendwie auch gefühlt nie mitgemacht. Aber wie gesagt, es gab auch diese Tests, es gab auch teilweise komische Beinesets, also so, wo du dann gefühlt dann eine halbe Stunde Beine schwimmst. Und ja.
Aber Nico, nochmal kurz zum Schwimmen, die Pläne schwimmst du aber weiter von Wolfram, schwimmst aber in Summe ein bisschen weniger und bist deswegen nicht so angegraut und kannst dann besser da auch mal durchziehen. Stand jetzt gefühlt.
Ja, also ich habe es jetzt eigentlich immer so gehandhabt, dass ich halt 2-3 Mal die Woche für mich geschwommen bin und dann halt 2-3 Mal die Woche bei Wolfram. Ist aber organisatorisch tatsächlich nicht mehr möglich gerade, weil im öffentlichen Betrieb einfach so viel los ist, dass es einfach nicht mehr sinnvoll ist, sag ich mal so. Ich meine, man kann da schon irgendwie seine 3, 4, 5 Kilometer schwimmen, aber ist halt die Frage, ob das was bringt, wenn man halt die ganze Zeit irgendwie nur nach vorne gucken muss, ausweichen, überholen, anhalten. Nee, deswegen schwimme ich gerade tatsächlich eigentlich immer bei Wolfram. Und ja, wenn ich halt irgendwie, wenn jetzt Wolframs Plan irgendwie 500 Meter länger ist oder so als das, was ich machen muss, dann schwimme ich es halt mit. Also, oder dann ziehe ich vielleicht in einem Punkt vielleicht mal Flossen an oder so, während die anderen Kraut schwimmen. Aber wenn ich jetzt wirklich nur 3 Kilometer oder so habe und der normale Plan von der Trainingsgruppe ist 5, dann gehe ich halt einfach ein bisschen früher raus. Ist ja eigentlich auch kein Stress. Aber nee, ich versuche mich da eigentlich so gut wie es geht anzupassen und denen da so wenig wie möglich auf den Sack zu gehen, weil ich eigentlich nur ultra happy bin, dass ich da weiterhin mitschwimmen kann, obwohl ich nicht mehr bei Wolfram trainiere.
Ja, also ich hätte jetzt gedacht, also alles wie immer. Also wenn wir 5, gehst du nach 3 raus.
Ja, Nils, ey, seitdem du weg bist, da weiß ich gar nicht mehr, wie ich mit meiner ganzen Freude im Schwimmtraining umgehen soll, weil mich gar niemand mehr ärgert.
Stark.
Ja, obwohl, ja, whatever.
Ja, nee, also ich wäre tatsächlich, wurde schon relativ lange nicht mehr gemobbt. Ich weiß jetzt nicht, ob es einfach so
gemobbt? Gemobbt habe ich ja niemanden.
Ja, okay, vielleicht nur so gehänselt.
Also, nee, aber Ich kriege eigentlich nur alle zwei Wochen eine Nachricht von irgendjemandem. Und Maurice berichtet mir von Ähnlichem, dass ihr uns alle vermisst. Also Maurice und mich.
Ihr fehlt tatsächlich ein bisschen. Also Maurice war ja noch der letzte Überlebende von der älteren Generation. Aber ja, es fehlt tatsächlich schon ein bisschen. Das stimmt schon.
Ja, danke. Danke. Die Woche ist ja auch rausgekommen, dass ein Christian Blumenfeld eine V2 Max über 100 haben soll.
Ist es das?
Ah ja,
das sind mir vorbeigegangen.
Ich weiß nicht, war der Test jetzt auch zeitnah? Also ich weiß, dass er irgendwann mal irgendwie 97 oder 98 hatte, aber jetzt ging irgendwas durch die Presse, er hat eine V2 Max von 101. Und soll wohl der krasseste Wert sein, der jemals gemessen wurde. Also lassen wir das mal so stehen. Du weißt ja jetzt auch nicht wegen Messgenauigkeit, ob das irgendwie ein Ausreißer nach oben ist oder so. Nehmen wir das mal so hin, dass das erstmal so steht. Was muss ich als Triathlon-Fan nächstes Jahr erwarten, wenn jetzt hier selbst die Langdistanz, Mitteldistanz da schon so krasse V2-Max-Werte haben?
Ja, also ich weiß auch nicht. Also mir ging es tatsächlich wie Mika. Ich habe es auch gar nicht mitbekommen, bis mir einfach ein Kumpel, der aber gar kein Triathlon macht, geschickt hat oder mich einfach nur gefragt hat, ey Nico, was hast du eigentlich für eine V2-Max? Und dann nicht so, ja puh, keine Ahnung warum. Und er dann so, ja, der Blumenfeld, der hat ja 101. Und ich so, hä? Das kann ja nicht sein. Das muss ein Messfehler sein. Und dann habe ich halt auch mal so gegoogelt und war so auf seinem Profil und ja, da gibt es so ein Slide in seinem Post, wo man halt wirklich so VO2 101 sieht. Aber ja,
KI oder was?
Ja, muss KI sein. Ich red's mir zumindest
an. Ah ja, jetzt sehe ich es auch.
Nee, also vielleicht.
Ja, oder wir können ja jetzt auch irgendwie sagen, weiß ich, wenn du jetzt 50,0 hast, bist du quasi ein halber Blumi vom Wert her. Also das ist jetzt der neue Score. 101 ist 1. Und wenn du jetzt irgendwie 70 hast, bist du davon halt 70, ne? 0,7.
Ja gut.
0,7 Blumis.
Ich sag mal so, mein Brustkorb ist halt auch ein halber Blumi.
Das musst du wieder nicht V2 Max, also Liter pro Kilogramm, sondern pro Brustkorb so ein bisschen. Oder pro Lunge.
Aber, aber sind wir jetzt eigentlich noch bei Nizza Weight, wenn wir da über ihn sprechen, oder sind wir schon irgendwie wieder gefühlt ein bisschen schwerer? Also ich meine so, wenn du überlegst, wenn du schon immer so eine krasse V2 oder wenn er jetzt schon immer so eine krasse V2 Max gehabt hat und dann irgendwie Nizza hat er ja bestimmt, ich will jetzt nicht übertreiben, waren es nicht 10 Kilo oder so, die abgenommen hat? Nicht. Dann ist es ja schon durchaus
10 Kilo.
Ja, man.
Nee, weniger.
Mehr oder was? Oder weniger?
Auf jeden Fall.
Weniger.
Das kannst du mich erzählen, dass der in ein paar Monaten so viele runter.
Doch, das war doch damals voll das Ding, dass er so krass abgenommen hat für den.
Safe nicht 10 Kilo.
Ja, okay, aber 101 ist auch, wir sprechen nur von den Medien.
Ja, deswegen.
Also ich stand nicht auf der Waage neben ihm.
Weltmeistertitel hat er keinen geholt letztes Jahr. Und von daher.
Ja, aber nur weil, ich denke, der Stornis
der Lulli, hat 100, der Lulli. Nur weil er nicht springen kann.
Stornis und Jelle, die haben 102. Nee, ich meine, er ist eine krasse Maschine. Letztendlich zählt es dann am Renntag. Aber ich meine, Confidence ist wahrscheinlich schon da. Und ich meine, er macht ja auch Neuseeland, glaube ich, und Texas dann. Das heißt, so weit weg von der Peakform wird er jetzt wahrscheinlich nicht mehr sein. Und ich meine, ist ja auch bekannt, dass er eigentlich year-round immer richtig gut performt. Letztes Jahr hat er auch so, sein Texas-Sieg wirkte eigentlich am souveränsten, fand ich. Frankfurt dann war er gefühlt schon nicht mehr ganz so souverän wie in Texas, ob es jetzt an seiner Form lag oder an der Form der anderen, schwierig zu beurteilen. Ja, und ich meine, Nizza hat dann halt Kasper, der ja bei den beiden anderen Rennen auch gestartet ist, und Gustav haben ihn dann stehen lassen. Also, ich bin mir sicher, dass er in Neuseeland Topform ist und ja, da ist er auch jetzt schon, denke ich, der ganz klare Favorit. Aber das wäre ja auch ohne den einen Slide-Post.
Ja, aber ich wollte es jetzt gar nicht auf den Blumi so münzen, sondern grundsätzlich so. Also ich meine, wenn wir irgendwie in den letzten Jahren so, Sam Long hat ja irgendwie gefühlt am Anfang des Jahres gesagt, du musst jetzt hier in der PTU auf einmal 20 Watt mehr treten und 5 Sekunden schneller laufen. Also so ungefähr die Größenordnung ist es doch gewesen. Oder hätte er irgendwie gesagt, das, was letztes Jahr für Platz
Singapur.
6 gereicht hat, reicht halt jetzt nur noch zu Platz 12. Also wir haben uns ja auch drüber unterhalten.
Singapur, das ist ja Anfang des Jahres gewesen. Vorletztes Jahr war Zweiter und jetzt dieses Jahr Achter.
Oder Zweiter sogar.
Ich meine, da passt eigentlich mit Nico und mir. Wir haben es jetzt ja miterlebt, wie einfach das Niveau, wie krass es gestiegen ist. Und jetzt auch mein Rennen in Singapur zum Beispiel, war jetzt auf dem Papier auch nur ein 9. Platz, aber meine Leistung war da echt auch schon gut. Und deswegen bin ich da jetzt auch noch nicht in krasse Panik verfallen. Und dann, klar, habe ich noch mal ein bisschen was draufgetan und ab dann war es ja noch mal ein deutlicher Sprung in Platzierung. Aber es ist jetzt trotzdem nicht so, dass es jetzt ein Riesensprung war, aber die Dichte ist halt so krass hoch. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wenn man jetzt bei Nico auf die Saison zurückblickt, Leute, die da nicht ganz, ganz nah dran sind, unterschätzen das, glaube ich, krass, auf so einen 10. Platz in San Francisco oder so, was das immer noch für eine krasse Leistung eigentlich ist. Und ich meine, ja, man kann das mit Leistungswerten auf dem Rad und sowas, kannst du das sehen. Aber so richtig, finde ich, beurteilen kannst du eigentlich nur, wenn du dabei bist oder wirklich, ja, wirklich super nah dran bist und das so ein bisschen halt mitkriegst, was du da auch für einen 10. Platz noch leisten musst, weil einfach der Druck im ganzen Rennen so hoch ist, du hast niemals Zeit zum Durchatmen und so, und es halt wirklich wie so Radrennen ist, und dann sehen halt auch die Laufsplits, sehen einfach nicht beeindruckend aus, aber ich finde auch eine Wattzahl, 300 Watt können einmal so und einmal so halt gefahren werden, klar hast du mit Normalized Power kannst du es so ein bisschen ausgleichen, aber selbst das habe ich die Erfahrung, kann man auch nicht so 100% irgendwie nachziehen. Auch da wieder, auch da ist der Kopf halt, finde ich, auch eine Sache. Wenn du halt unter so Dauerstress bist oder Dauerdruck von den anderen. Also letztendlich haben wir es beide, glaube ich, mitbekommen dieses Jahr, wie krass das Niveau gestiegen ist. Aber Nico hat halt vielleicht einfach dann hier und da ein bisschen was gefehlt und dann sieht es halt auf dem Papier direkt, ja, einfach nicht gut aus. Ich glaube, leistungsmäßig ist da jetzt gar nicht so, fehlt da jetzt bei ihm intern quasi jetzt gar nicht so krass viel, weil halt ein 10. Platz immer noch da rein sportlich eigentlich richtig viel wert ist.
Ja, also jetzt nochmal, wenn wir jetzt gerade schon bei San Francisco sind, da war es bei mir zum Beispiel halt krass, also ich hatte da echt einen ganz guten Tag eigentlich, aber ich finde, bei der T100 ist es halt auch so, du machst irgendwie so einen kleinen Fehler, und dann kann das so dein halbes Rennen irgendwie zerstören, wenn nicht sogar das Ganze. Zum Beispiel bei mir, ich glaube, wir sind sogar nebeneinander aus dem Wasser gekommen, relativ weit hinten von der Gruppe. Und dann bei mir, ich habe so die ersten Meter vom Losfahren, habe ich halt richtig versemmelt, weil mein Visier war so komplett beschlagen und meine Gummis waren irgendwie gerissen in den Schuhen und dann, ich bin einfach nicht in die Schuhe reingekommen, weil ich halt nichts gesehen habe. Dann bin ich noch gegen Bordstein gefahren und was weiß ich. Auf jeden Fall war ich dann halt so weit hinten und dann musste ich so einen riesigen Effort machen an diesem ersten Berg, um wieder so halbwegs ins Geschehen zu kommen. Und dann war ich halt erstmal so mausetot da oben. Und ich glaube, wenn ich so irgendwie, sagen wir mal, 3-4 Sekunden schneller losgefahren wäre, was wirklich so von der Leistung her jetzt, ich hätte einfach in meine Schuhe reinkommen müssen, einfach losfahren. Aber es war einfach so ein taktischer Fehler oder einfach so, ja, einfach ein bisschen doof angestellt von mir. Und dann wird es halt direkt so extrem krass bestraft. Und ich finde, wenn dann die Dichte nicht ganz so hoch ist, dann kann man das nochmal so einfach mit ein bisschen mehr Power an einer anderen Stelle im Rennen einfach wieder ausbügeln. Aber die Chance kriegt man bei der T100 halt einfach nicht. Und dann, ich weiß noch, wie ich Wolfram angerufen habe nach dem Rennen und gesagt habe so, ey Wolfram, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier Zehnter werden konnte, weil ich war eigentlich gut. Also so, ich habe echt eine gute Leistung abgeliefert, auch wenn ich so meine Werte auf dem Rad gesehen habe. Ich war da wirklich so mit Abstand so gut wie noch nie auf dem Rad, also im Vergleich zu mir oder meinen Werten. Und ich bin aber irgendwie 5 Minuten nach Rico abgestiegen. Da dachte ich mir auch so, ey, wie kann das sein? Also wirklich, ich bin da, ich glaube 300, also ich weiß nicht mehr ganz genau, aber zwischen 345 und 350 Watt Normalized Power gefahren und ich habe keine 70 Kilo gewogen, ich war so 69 Kilo oder so. Und ich dachte mir so, hey, ich weiß nicht, wie ich damit so viel verloren haben kann. Ich weiß nicht, wie Rico gefahren ist, also ich konnte es mir nicht vorstellen. Das ist einfach, ja, wie gesagt, ich weiß noch, in dem Gespräch mit Wolfram, wie ich einfach so, ich habe es einfach nicht mehr ich hätte niemals gedacht, dass ich damit Zehnter werde. Und ich weiß ja auch, wie ich zum Beispiel 2024 Achter wurde in Las Vegas. Das war eine viel schlechtere Leistung. Also muss man ehrlich sagen. Aber ein achter Platz sieht auf dem Papier natürlich erstmal besser aus als ein Zehnter.
Ja, da ist halt PTO undankbar. Also so, weißt du, so im Ironman-Rennen kriegt man es irgendwie noch hin. Also halt gerade, weil du dieses mit diesen 20 Leuten, dann rollst halt dann auch nicht mehr so zusammen, wie es dann vielleicht mit mehreren Leuten zusammenrollt. Du hast irgendwie ein bisschen zu viel Rückstand. Du musst halt alles mit Manpower wegmachen und irgendwann geht das halt einfach nicht mehr. Und dann hast du halt einfach diesen taktischen Nachteil in so einem Rennen und dann summiert sich das. Also du bist ja auch noch ganz okay gelaufen. Also genauso wie das Vancouver-Rennen, das war ja auf einem ähnlichen Niveau. Ich weiß gar nicht, was bist du da geworden? Auch irgendwie 11., 9., irgendwie sowas in der
Richtung? Ja, nee, ich glaube eher so 12, 13, 14, irgendwie sowas. Aber gut, da hatte ich halt einen Totalausfall im Schwimmen. Aber ja, selbst mit einer guten Radleistung und einer guten Laufleistung kommst du dann einfach nicht mehr zurück ins Rennen. Also das geht einfach nicht.
Aber welches Rennen war denn das, wo du mit Sam Long so lange gelaufen bist? War das San Francisco?
Wo du dich dann abgemault hast.
Ja, das war Vancouver.
ja, genau, wo nicht.
Ja, da habe ich mich dann noch im Laufen schön Bauchplatsche auf den Schotter gemacht.
Für die Fans.
Aber, ich meine, ja, gut, das hat leider niemand gesehen. Aber, oder den Sturz haben, glaube ich, nicht so viele gesehen. Ich weiß nur noch, wie ich an Mika und deiner Mama vorbeigelaufen bin, die sind hier nur noch so, oh Scheiße. Weil ich so offenes Knie, offene Hände, hier dieser weiße Anzug von Ryzen, komplett dreckig vorne. Scheiße. Nö, das war auf jeden Fall nicht so gut. Aber ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber so, ich bin da irgendwie einfach mit dem Fuß hängen geblieben, weil es halt so unebener Boden war. Und dann, weil es halt irgendwie schon bei Kilometer 10 oder sowas war beim Laufen, bin ich dann irgendwie so ein bisschen zu weit eingeknickt mit dem Knie und dann konnte ich es einfach nicht mehr halten und dann bin ich einfach voll so ein Köpfer in den Boden. Nee, war. Aber hätte jetzt an meinem Rennverlauf nicht groß was geändert, glaube ich. Aber ja, davor war ich so voll im Flow und der war dann halt komplett weg, leider.
Aber ich meine, wenn wir jetzt ja schon mal sind, so, ne? Also 2024, nee, jetzt muss ich überlegen, 25 war letztes Jahr die ganze Saison, 24 war Las Vegas, jetzt ist 26. Kommt jetzt nochmal so ein Sprung?
Ja,
und deswegen,
ja,
das war ja so Idee mit diesen 101 V2 Max, das sollte gar nicht so auf Blumi bedingt sein. Aber ich meine, es gibt da ja auch noch jede Menge andere Leute. Also geht's jetzt noch krasser? Also wird Hayden Wild nächstes Jahr nochmal eine Minute schneller laufen und 10 Watt mehr treten? Oder Rico nochmal 10 Watt mehr? Was war das so vor? Was ist das so vor, Mika? 20 Watt mehr?
Ja, ich glaube schon. Also ja, ich meine, siehst du auch im Radsport, in anderen Sportarten, es wird immer krasser und so, aber die Margin, also um wie viel es krasser wird, das glaube ich, wird weniger. Weil auch im Triathlon ist mittlerweile echt alles sehr, sehr professionell. Und wie gesagt, auf dem Papier kann es jetzt erstmal so aussehen, dass es eher wieder einen Rückschritt gibt, einfach weil die Laufzeiten langsamer werden durch diese 20-Meter-Regel. Und das ist ja so, finde ich, das Erste, wo man immer so drauf guckt oder wo drauf geguckt wird, okay, wie schnell wurde gelaufen, weil Radfahren kannst du mit der Zeit eh nichts anfangen. Und das wird wahrscheinlich eher ein bisschen Rückschritt geben, aber ja, das Gesamtlevel, glaube ich, wird schon nochmal einen Schritt nach oben machen. Denke ich, müssen wir mitziehen. Aber ich meine, Nico hat jetzt angesprochen, er ändert was. Jeder probiert halt ein bisschen an so feinen Details zu ändern. Aber dass jetzt jemand ohne Kohlenhydrate oder mit einem Gel pro Stunde ein Rennen macht, ist halt auch nicht mehr. Das heißt, da sind wir jetzt auch alle nah am Maximum angekommen. Vielleicht manche eher müssen wieder ein bisschen zurückschrauben und so. Aerodynamik auch da. Sitzt mittlerweile jeder gut auf dem Rad, muss man halt jetzt halt auch eher gucken, dass man es da nicht übertreibt, dass man da halt noch stabil laufen kann nach einem jetzt noch härteren Radfahren quasi. Also ich glaube schon, es wird nochmal einen Schritt geben von einem Sprung. Ja, ist halt Definitionssache, aber die Schritte werden kleiner, sagen wir mal so, aber ja, da kommen noch einige, bin ich mir sicher.
Ja, ich glaube, es wäre auch das erste Jahr, in dem keine Rückschritt geben würde.
Ja, andererseits, Frodo ist hier bei der 73 WM in Südafrika ja auch schon 1:06 oder 7 gelaufen. Das ist auch schon, also je nachdem, wie du es halt immer vergleichst.
Wie da mit dem Radfahren, wenn da halt Alistair und Javi auf dem Rad mitgefahren sind, dann, ja, ist wahrscheinlich auch nicht vergleichbar mit dem Radfahren von
Ja.
heute.
Ja, ich meine, dass das insgesamt sich verbessert hat, keine Frage. Aber es wäre vielleicht ja auch mal so, wir nie, ja, wo du kriegst es ja auf dem Fahrrad nicht hin, ne? Also ich glaube schon jetzt mit diesen 20 Metern ist dann doch auch, also du musst schon eine krasse Maschine auf dem Fahrrad sein. Ich glaube, ohne funktioniert es nicht mehr. Also wahrscheinlich kannst du, wenn eine kleinere Schwäche, dann eher im Laufen, weil du musst halt vorne mit dabei sein.
Ja, das Radfahren hat halt einfach wieder, oder was heißt wieder, aber einfach viel mehr Gewichtung dadurch bekommen. Also noch mehr als eh schon. Also ich meine, macht ja eh schon irgendwie die Hälfte vom Rennen aus. Aber jetzt wird es halt einfach noch wichtiger. Und die anderen beiden Disziplinen halt in dem Sinn ein bisschen unwichtiger.
Obwohl, du musst ja auch dabei sein, ne? Also wenn du schwimmst und irgendwie,
Ja,
also du
also.
musst halt ein gewisses, du musst zumindest ein gewisses Niveau haben.
Ich hab gestern, glaube ich, unter der Dusche auch zu Lasse gesagt, am Ende vom Tag gewinnen trotzdem die gleichen. Also bin ich mir echt sicher. Also, als ob jetzt so ein Jelle oder so jetzt nächstes Jahr oder dieses Jahr
Ja.
dann, als ob der schlecht sein wird. Ja, der wird natürlich gut sein. Oder auch, ja, Dumika oder was weiß ich, Rico, ihr wart ja jetzt auch schon die ganze Zeit vorne. Das wird jetzt ja nichts ändern.
Ja, aber irgendwann gibt es ja auch das Jahr, wo jeder hops geht. Also irgendwann hat Alistair ja auch nichts mehr gewonnen. Irgendwann hat Frodo ja auch nicht mehr gewonnen. Oder Sebi nichts mehr gewonnen.
Ja, gut, aber ich meine.
Einen gibt's, einen, also wir können sie jetzt einen aussuchen, aber einer wird hops gehen nächstes Jahr. Es werden nicht alle wieder vorne mit dabei sein.
Ja, in dem
Der
Sinne Danielle,
Älteste.
weil der ist der Älteste.
Also legen wir uns fest, du hast 3
Ja, ich
zu
glaube
0.
halt, was auch bei T100 ja ein bisschen kritisiert wurde, dass immer die gleichen vorne sind. Also ich glaube, es wird weniger Überraschungen geben, weil jetzt halt wirklich die Stärksten noch eher quasi gewinnen durch diese 20-Meter-Regel, weil ja, Hayden, er war halt sportlich wirklich ja, unschlagbar ist. Aber fast unschlagbar. Uns hat halt niemand geschafft, ihn zu schlagen. Oh ja, und mit der 12-Meter-Regel ist dann doch ein bisschen mehr Hektik, hast vielleicht doch mal eher eine Penalty und sowas. Und das wird halt durch die 20-Meter-Regel ja wieder eliminiert, was ich sportlich gut finde. Aber wie gesagt, das glaube ich führt halt dazu, dass ja positiv formuliert, dass sich die Stärksten halt wirklich durchsetzen können. Ja, negativ formuliert, dass es weniger vielleicht Überraschungen gibt, aber ja. Gerade Richtung zum Beispiel Kona gedacht, glaube ich, ja, da wird halt, kann halt niemand jetzt mehr sich in der Gruppe verstecken. Das heißt, wieder potenziell mehr Blow-ups und sowas dann beim Laufen. Also ja, es ist einfach, wie gesagt, die Regel geht mit der Zeit, glaube ich, hatten wir jetzt auch schon am Anfang gesagt, langer Kreis, der sich jetzt schließt, ist einfach eine gute Entscheidung und ja, die Athleten werden sich anpassen. Und irgendwann sind wir so schnell vielleicht auf dem Rad, dass dann die 20 Meter wieder wie 12 Meter sind. Also ja,
Ja, bist
ja,
knapp
genau.
über 30
Nee, aber
Meter.
da.
Ja, musst alleine mit 50 nochmal
Ja,
in die
genau.
Wüste nochmal checken, wie viel der
Ja.
Unterschied dann bei 50 km/h ist.
Ja.
Aber haben wir 20 Meter in Kona?
Ja.
Ist das auch fix,
Ja,
oder? Also 20 Meter? Also da muss jetzt einer ein halbes Jahr lang die ganzen
ja.
Reflektoren am Straßenrand weiter auseinandersetzen, damit es irgendwie, man es kontrollieren kann.
Stimmt.
Also ich meine, Norman hat ja heute auch sein Comeback angekündigt oder irgendwas. Wer weiß, ob der schon mehr wusste. Müssen wir mal gucken, der hat irgendwie heute so ein krasses Video gepostet, so von seinen beiden Siegen und irgendwie mit dem Countdown. Und jetzt geht ziemlich genau irgendwie in den Oktober rein. Ich weiß nicht, ob der nochmal vorhat zu starten. Naja,
Aber
egal.
ich fand's generell lustig irgendwie oder ja, spannend zu sehen, dass irgendwie, finde ich, 80% der Profis denken, sie sind dadurch jetzt besser.
Ja,
Aber irgendwie macht es ja keinen Sinn.
Okay, die Frage ist, ob man dann das Spiel, dieses Social Media Spiel dann einfach mitspielt. Also so kannst
Ja.
ja jetzt, also wenn du dich ja jetzt da hinstellst und sagst, du findest es scheiße, dann kriegst du ja, dann wirst du ja mega den Shitstorm abbekommen. Also wenn du,
Ja, aber
also
ich habe jetzt vor 2 Tagen auch mit Henry gesprochen und der hat, finde ich, auch ein, zwei Sachen gesagt, die schon stimmen. Ich meine, das Radfahren hat ja eh schon einen relativ großen Anteil von der ganzen Wettkampfdauer. Und ich meine, klar, Henry kann natürlich auch schwimmen, aber gut, ich meine, Radfahren kann er vielleicht sogar noch besser, aber nee, aber ich meine, im Schwimmen, da juckt es ja auch keinen, wenn man hinter jemand her schwimmt. Von daher würde ich auch die Argumentation verstehen, okay, was befähigt das Radfahren oder was, warum sagt man beim Radfahren, okay, man darf da auf gar keinen Fall voneinander profitieren, aber im Schwimmen und Laufen ist es einfach so selbstverständlich, dass das geht. Also zum Beispiel Blumi ist Jelle wahrscheinlich 20,5 Kilometer in Marbella hinterhergerannt. Und gut, beide sind wahrscheinlich 1,9 Kilometer einfach hinterhergeschwommen.
Ja, also ich finde ja sogar auch aus der Perspektive von einem guten Schwimmer, der hat es ja eigentlich dadurch schwieriger, einen Unterschied zu machen.
Ja, natürlich.
Ja, obwohl man kann das nicht so eindeutig sagen, aber was es auf jeden Fall man eindeutig sagen kann, ist derjenige, der halt eine Minute hinter der Spitze rauskommt durch diese 20 Meter, wenn da sechs Leute zwischen einem sind, dann hast du ja keinen Abstand, ne? Dann bist du ja in der Kette drin, weil so lang dauert es halt einfach, bis sich diese 20 Meter dann, also zwischen den Athleten dann auch bilden. Und wenn du dann halt jetzt überlegst, eine Minute ist dann bei 40 km/h irgendwie, weiß ich nicht, 600 Meter oder so, 700 Meter. Du bist ja schon deutlich näher dran, was den Abstand angeht. Ja, wenn du 20 Athleten hast, dann bist du schon irgendwie 200 Meter dran.
Ja, worüber wir jetzt halt auch noch gar nicht gesprochen haben bei der 20-Meter-Regel, ist so die Dynamik, wenn das Rennen dann mal unterwegs ist. Weil jetzt stell dir mal vor, irgendwie es ist jetzt eine Kette von 20 Athleten, was ja durchaus sein kann. Ich meine, davor waren es halt irgendwie, wenn du Letzter warst und wolltest da mal was machen, irgendwie ein bisschen vorkommen, dann waren es davor halt irgendwie 200, 250 Meter. Jetzt ist es halt einen halben Kilometer, den du dann da vorbeifahren musst. Und das Ding ist ja, wenn jeder praktisch mit dem Race Ranger auf dem blauen Licht oder orangenen Licht fährt, also praktisch perfekt im perfekten Abstand zum Vordermann, dann kannst du ja da nicht rein. Also das heißt, du musst dann wirklich von letzter Position ganz vorbeifahren und dann kannst du erst vorm Ersten wieder einscheren. Das heißt, du musst da irgendwie mal 5, 6 Minuten richtig Overspeed haben und da vorbei.
Ja, du musst eine Minute gut fahren.
Also ja, so, von, ja, also weiß das ich, ist ja wenn schon
du halt dann, also wenn du halt dann wirklich bei diesen 600 Meter bist, dann bist du irgendwie der 20. in der Kette. Oder vielleicht von mir ist der 25. Also was ja bei WM-Rennen auf jeden Fall der Fall sein wird.
So in so ja, ich meine, so war es bei mir zum Beispiel in Mallorca 2024. Da bin ich natürlich auch nicht ganz vorne mitgeschwommen, musste erstmal ein bisschen zufahren. Und dann war aber vorne eine riesige Gruppe. Das waren bestimmt 15, 20 Leute. Und ich weiß noch, wie ich dann hinten dachte, okay, jetzt halt volles Risiko. Ich muss davor irgendwie, weil gleich geht's berghoch und da muss man vorne sein. Und dann bin ich da halt so vorbeigefahren und ich weiß noch, wie ich dann Strati überholt habe. Der war so an Position 3, 4 in der Gruppe und ich habe ihm nur so gesagt, so, ey, Junge, ich bin so am Sack, ich verreck gleich oder irgendwie sowas. Weil ich da halt schon 1, 2 Minuten wirklich so viel zu schnell fahren musste, weil ich sonst halt nicht vorbeigekommen wäre. Und du kannst ja da, du darfst da ja nicht verhungern, weil sonst hast du eine Penalty eigentlich, wenn du das Regelwerk hart oder strikt auslegst oder einfach so, wie die Regeln es besagen. Dann musst du ja da vorbei. Und wenn dann irgendeiner denkt, der ist jetzt hier super schlau und gibt dann noch ein bisschen Gas, wenn du ihn gerade überholen willst, dann ist es halt wirklich, dann brennt. Also dann ist es wirklich scheiße.
Ja, wie gesagt, aber, also ich glaube, dass da ja, kann man jetzt viel diskutieren, philosophieren. Das wird sich in den Rennen dann zeigen. Und jetzt bei T100 hat es ja bisher auch immer geklappt. Wie gesagt, sicherlich, du hast nicht nur...
Aber das
du hast
die
nicht
20 nur Athleten, ne?
Das wird es auch mal Kacksituationen geben und sowas. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, echt der richtige Schritt. Und das werden wir dann im Laufe der Saison, glaube ich, schon sehen.
Ja. Gut, und ich meine, es gibt ja auch nicht wirklich eine Alternative. Ja. Ich meine, wenn du es irgendwie ganz unkompliziert machen willst, dann musst du halt irgendwie so wie bei der Tour oder so beim Zeitfahren halt alle im 2-Minuten-Abstand, ja, genau. Aber das macht ja auch das Rennen kaputt. Also ja. Das ist ja auch, das geht ja auch nicht. Also es soll ja schon der gewinnen, der als Erster im Ziel ist und nicht der irgendwie, ja, die, gut, wenn der,
ja.
Ihr wisst, was ich meine. Also ich finde einfach so ein Jagdstart halt, das macht halt einfach das Rennen kaputt, wenn man dann nicht weiß, wer vorne ist und was weiß ich. Dann wäre es halt komplett fair oder sagen wir mal, fair ist es vielleicht, oder fair ist es sicherlich auch so, aber dann wird es keine Probleme geben, sagen wir so. Aber ist ja keine Lösung. Also da ist jetzt Ironman, wie sie es jetzt gemacht haben, glaube ich, schon ganz gut.
Das war immer mein größter Albtraum. Dieser Kack, wo du dann eine Nummer ziehst und dann machst du einen Ironman ohne Schwimmen und dann halt irgendwie jeder startet irgendwann mit dem Fahrrad. Also, ja, schon, also das ist ja eine von den Szenarien, wenn Schwimmen ausfällt, dass du dann irgendwie 30 Sekunden Abstand oder sowas startest.
Ja, also dann lieber mit 50 Mann halt Vollgas zusammen in die Wechselzone rennen und dann halt Schlägerei auf dem Rad am Anfang.
Ja, nee.
Aber nee, so Jagdstart irgendwie.
Ja.
Ja. Gutes, das ist wie im Schwimmen. Wie im Schwimmen, wenn man im Training irgendwie 5 Sekunden Abstand lässt und erstmal irgendwie dann am Anfang kurz zum Vordermann aufschwimmt und dann die ganze Zeit im Wasserschatten hängt.
Also so, wenn man sagt, man hält, macht 5 Sekunden. Und man ist aber nach 2 Sekunden schon irgendwie berührt ihn hinten schon am Fuß. Ja, wir nennen jetzt keinen Namen, aber wir wissen natürlich, um wen es geht.
Ja, um dich, Nils.
Nee, sauber.
Ja, okay, so ist auch schon mal vorgekommen.
So bist du doch die 1,12 bei deinem Stundentest geschwommen, oder?
Ja, okay, da waren wir zu mehreren. Also ich war da nicht der Schnellste. Ja, aber da waren Leute dabei, die sind halt wirklich dann auch 5,5 Kilometer geschwommen, ne? Also
als Schwimmer, wenn man wirklich richtig gut ist, ist ja 1,12 ja auch sehr machbar, schätze ich jetzt mal. Also ich schwimme nicht lange 1,12, aber ja, also wenn man richtig gut ist im Schwimmen, ist es ja relativ easy wahrscheinlich, stelle ich mir zumindest so vor.
Ja. Ja, ziemlich hochnäsig. Gutes Abschlusswort. Das soll jetzt in Erinnerung bleiben, ja. 1,12. Ja, nee, klar. Also wenn du schon zu deutschlandweit irgendwie zur Spitze gehörst oder so, dann ist es natürlich nichts. Aber ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich glaube, ich würde keine 300 Meter in 1,12 mehr schwimmen können.
Es ist ja auch
nicht so schnell. Jetzt ist es für mich nicht mehr touchable.
Ja. Gut, ist halt immer so, als Triathlet ist man halt irgendwie immer in drei Sachen halt ganz gut, aber in keiner halt richtig.
Ja, aber es ist gut, dass dein Glas noch halb voll ist. Du hättest es ja jetzt auch andersrum sagen können und sagen können, als Triathlet kann man eigentlich gar nichts.
Ja, gut.
So.
Jungs.
Oder willst du noch was sagen, Nico? Oder was hebst du dir dann auf?
Nee, ich heb mir das Beste noch fürs nächste Mal auf.
Ja, also ich bin gespannt, was 2026 alles noch zu bieten hat. Ich habe ein gutes Gefühl. Also ja, auf dich bezogen, nicht auf mich. Auf dich bezogen, Nico.
Ja, oder wir machen halt doch nochmal einen Stundentest. Ich erinnere mich immer nur an die eine Story, wie wir zweimal irgendwie 400 und 200 auf Zeit geschwommen sind und der Schwimmtrainer von uns in Freiburg dann ausgerechnet hat, wer jetzt oder unsere
Schwimmer. Ah, ja, wo der. und ich war bei beiden schneller und du hattest eine bessere Zeit zu stehen. Also irgendwie sowas,
ja,
oder?
Ja, genau. Ja. Du warst auf beides irgendwie so 2-3 Sekunden schneller, aber ich war halt, du bist auf die 200 Meter halt mehr abgefallen als ich, also halt verglichen zu deinem 400er. Und ich bin halt ungefähr zweimal, ich bin so auf die 200 ungefähr so meine Durchgangszeit von den 400 geschwommen. Und das hat mir halt eine relativ hohe Schwelle gebracht. Und bei dir, du warst halt auf die 200 noch relativ schnell im Vergleich zu deinen 400, aber du warst in beiden schneller als ich. Aber ich hatte dann die schnellere Schwelle, was natürlich Quatsch ist. Also du warst besser als ich. Aber ne, ist eigentlich ganz lustig.
Unser Freiburger Schwimmtrainer, der hat immer ganz gut was parat, wie man Sachen hochrechnen kann.
Da wurde dann gesagt, so, okay, diese Woche machen wir so die Tests und ich glaube, an dem einen Tag sind wir irgendwie 50 Meter geschwommen, 1, 2, 3 Mal vielleicht sogar. Und dann an einem anderen Tag sind wir 400 und 200 geschwommen. Erst den 400er und dann den 200er. Aber das war eigentlich auch ganz cool, weil wir haben es ja dann irgendwie 2-3 Mal im Jahr gemacht und dann konnte man ja da auch so eine Entwicklung sehen oder halt eben nicht.
Am Ende sind ja auch diese ganzen Beckenzeiten sind ja auch wirklich kackegal, ne? Also es gibt halt ja wirklich so Experten, die schwimmen im Becken gar nicht, die gehen fast unter. Die schaffen es aber im Freiwasser irgendwie immer dabei zu sein, ne? Und halt auch andersrum. Welche, die dann da irgendwie 4,20, 4,10, 4,15 heizen. Und gefühlt beim Freiwasser irgendwie zweite Welle schwimmen.
Ja gut, es ist halt einfach irgendwie ein anderes Schwimmen. Halt gerade mit den Wellen orientieren. Du hast keine Wänden. Wenn du das kannst, kommt es dir natürlich entgegen im Becken. Ja, macht es schon anders, aber ist ja auch
cool. Jo, Jungs, lass uns Punkt machen.
Bleibt spannend. Mika will schlafen.
Geht gleich ins Bett. Ja. Nico, vielen Dank.
Warum hast du eigentlich deine Blaulichtfilterbrille auf?
Ich muss gleich noch raus. Ich muss gleich nochmal wen hier abholen heute, oder dieses Wochenende ist DSW-Team-Wochenende. Da pennt einer bei mir, okay. Und sonst schlafe ich gleich schon komplett ein mit der Brille.
Ah, die ja, macht okay. Das sind diese Bier-Runs, die ihr da macht. Wie heißt das hier? Biermeile?
Nee, DSW? Das ist morgen Swim and Run hier in Darmstadt.
Simon ist dann, seht ihr euch? Siehst du morgen Simon?
Simon Henselein? Nee. Ja, nee, der ist da nicht. Nicht kommen? Der wollte nach Würzburg.
Ah, okay.
Aber ein paar Läden von Simon starten da.
Ah, okay.
Ja. Nee, genau, deswegen muss ich jetzt gleich nochmal raus und noch nicht direkt ins Bett, aber dann.
Ja, okay.
Jo. Gut. Jungs,
macht sich so wild, ne?
Ja.
Also dann vielen Dank euch, dass ich dabei sein durfte.
Danke dir.
Bis dann. Ciao.